Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wie unterschiedlich wir Menschen sind, das sehen wir eigentlich jeden Tag in unserem Miteinander. Wir können dieselbe Situation erleben und können dieselbe Situation ganz anders bewerten. Also Menschen können dieselben Dinge sehen und sie dennoch unterschiedlich interpretieren oder auch wahrnehmen. Über dieses Wort habe ich letzte Woche ein bisschen nachgedacht. Wahrnehmen, was für ein Wort. Etwas für sich als wahrnehmen, als wahr annehmen. Und dieses Verb ist sehr interessant. Was kann man denn so alles wahrnehmen? Das ist zum einen, wir können etwas mit unseren Sinnen bemerken, ist damit gemeint. Ein Geräusch oder ein Lichtschein wahrnehmen. Ich habe da was wahrgenommen. Wir können aber auch jemanden zur Kenntnis nehmen. Wir können durch die Fußgängerzone gehen und den Bettler nicht wahrnehmen, der am Rand steht. Wir können auch das Wort so gebrauchen, indem wir von etwas Gebrauch machen, eine Chance, eine Gelegenheit wahrnehmen. Was alles in so einem Verb drin steckt, oder? Wir benutzen das. Heute müssen wir ein bisschen darüber reflektieren, was das bedeutet. Wahrnehmung ist immer auch ein bisschen subjektiv. Je nach Vorwissen, nach Vorprägung, nach Sensibilisierung ist unsere Wahrnehmung unterschiedlich. Jeder reagiert auf was anderes anders. Obwohl wir das Gleiche sehen, das Gleiche hören, wird heute auch so sein im Gottesdienst. Jeder nimmt ein bisschen was anderes wahr. Jeder redet danach über andere Themen. Wahrnehmung. Was die einen als Drama empfinden, da sagen andere, stell dich nicht so an. Worüber einige lachen können, da ist den anderen zum Weinen zumute. Worüber einige sich lustig machen, das ist anderen heilig. Jeder nimmt anders wahr, wahrnehmen. Und nirgends wird das deutlicher im Blick auf die unsichtbare Wirklichkeit, wenn wir über die Frage Gott und Welt nachdenken. Da nimmt sowieso jeder was anderes wahr. Was für die einen Licht ist, ist für die anderen Illusion oder Finsternis. Was für die einen Herrlichkeit ist, darüber schauen andere nur hinweg. Was den einen heilig und besonders ist, darüber machen andere Witze. Und diese Unterschiede prallen so geballt am Kreuz aufeinander, wenn wir das mal zusammen lesen aus allen Evangelien, an diesem Ort Golgatha, an keinem anderen Ort wird das so deutlich wie dort. Das Gleiche wird dort von vielen unterschiedlichen Menschen gesehen und jeder nimmt es anders wahr. Diese unterschiedlichen Sichten, dieses Wahrnehmen der Wahrheit im Blick auf Jesus, das haben wir eben schon im ganzen Johannesevangelium etwas näher betrachtet. Johannes spricht ja davon. Schaut mal zum Beispiel, die einen waren fasziniert von den Worten von Jesus in Johannes 6. Das ist die Quelle des Lebens. Der Mann ist das Brot des Lebens. Andere haben das auch gehört, aber sie konnten es nicht mehr länger mit anhören und dann sind sie weggegangen, so berichtet Johannes 6. Und sie gingen weg. Die einen erlebten die Wunder von Jesus und haben sie wahrgenommen als Zeichen, als Bestätigung, dass er der Messias ist. Und sie glauben. Und die anderen sagen, er tut das aus der Macht Satans heraus. Sie haben das Ganze anders wahrgenommen, was dieser Messias tut. Und dann verfolgen sie die, die sich Jesus angeschlossen haben. Denkt auch nochmal an die 12 Jünger. 12 Männer folgen Jesus nach, 11 davon blieben bis zum Ende. Einer von ihnen hat ihn verraten, obwohl er das Gleiche gehört, das Gleiche gesehen und das Gleiche miterlebt hat. Das Volk rief ihm zu, Hosianna, und andere planten bereits die Vernichtung und führten ihn ab aus Gethsemane bis hin zur Urteilsverkündung auf dem Ort Gabbatha. Und jetzt sind wir auf Golgatha, da sind wir heute wieder in unserem Text. Und sie wollen dem Ganzen einfach ein Ende setzen. Schluss. Auch auf dem Weg dahin, das hat man noch gar nicht so betrachtet, Lukas berichtet davon, reagieren einige, die die gleiche Szene erleben, wieder anders als andere. Die einen jubeln, wollen, dass er weggeht. Und dann schreibt Lukas, es folgt ihm aber eine große Menge Volk und Frauen, die wehklagten und ihn beweinten. Also ich glaube, unterschiedlicher ist die Wahrnehmung fast nicht zu greifen, wie auf diesem Weg nach Golgatha und auf Golgatha selbst. Und auf Golgatha sehen wir wieder diese Wahrnehmung. Über die müssen wir nachdenken, reden. Da sind einige römische Soldaten, die machen hier nur ihren Job, das, was sie tun sollen. Aber ein Hauptmann erkennt, dass hier jemand stirbt, der außergewöhnlich war. Matthäus berichtet davon. Einige, die vorübergehen an diesem Kreuz, lästern über diesen Gekreuzigten. Andere kommen ins Fragen. Sie nehmen das nochmal anders wahr. Für die einen war das ein Todesurteil, wie tausend andere auch. Und andere zerbrechen daran und sind völlig irritiert. Ich habe es mal so überschrieben, dieses ganze unterschiedliche Wahrnehmen. Die einen würfeln, während andere weinen. Das ist das Szenario. Und ich möchte mit euch den Predigtext für heute lesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Worte Gottes aus Johannes 19. Wir lesen heute die Verse 23 bis 27. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile. Jedem Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgehend gewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns dies nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kleopas und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus, und so bitten wir dich, dass du heute Morgen uns hilfst, diese Worte zu verstehen. Es ist schon ein bisschen unfassbar, dass wir gerade mit dem sprechen, der das damals erlebt hat, der das durchlitten hat, der so reagiert hat. Und du hörst uns heute zu, bist hier. Und wir wissen, dass du der Einzige bist, der uns wirklich mit hineinnehmen kann in diese Szene. Ich bitte dich, dass du die Worte gebrauchst, dass wir dein Wort besser verstehen. Ich bitte das in deines Namens willen. Was auf Golgatha passiert ist, lass es uns wahrnehmen aus deiner Sicht. Hilf uns dabei. Amen. Amen. Ich möchte euch vorab noch ein paar Informationen geben, die uns vielleicht helfen. Die Evangelien unterteilen die Zeit am Kreuz in 2x3 Stunden. Die ersten 3 Stunden beginnen mit der Kreuzigung. Die zweiten 3 Stunden beginnen mit der Finsternis, die ganz plötzlich hereingebrochen ist. Matthäus berichtet davon. Und Markus berichtet uns sogar genau, wann die ersten 3 Stunden am Kreuz beginnen. Markus schreibt, es war aber die 3. Stunde und sie kreuzigten ihn. Es ist die 3. Stunde nach jüdischer Zeitrechnung, das war nach unserer Zeitrechnung, ihr wisst das jetzt mittlerweile, 9 Uhr. 9 Uhr morgens. Johannes nennt uns die Uhrzeit nicht, er schreibt nur, was um 9 Uhr morgens geschah. Wir haben das gelesen, Johannes 19. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. 9 Uhr morgens. Und ich möchte mit euch ganz kurz einen Blick mal auf diese Situation werfen. Jerusalem. Um 9 Uhr morgens. Es war der erste Tag des Passas. Und das ist von großer Bedeutung. Warum? Wir reden heute von 2 Hügeln. Der eine war der Tempelberg, da passiert was. Da wird gerade das spezielle Passa-Opfer, deswegen sind ja alle aus ganz Israel zusammengekommen nach Jerusalem, da wurde das Passa-Opfer geopfert. Also lasst uns heute Morgen mal 2 Hügel wahrnehmen, die nicht weit voneinander entfernt liegen. Auf dem Tempelberg opferten sie Passalämmer, auf dem Berg Golgatha opferten sie das Passalamm Gottes, auf das all die Lämmer hingewiesen haben. Sie haben es nicht wahrgenommen. Zur selben Stunde, selben Tag. Der Auftrag zur Kreuzigung ging an die Römer und somit sind sie auch auf diesem anderen Hügel. Und was machen sie dort? Sie machen ihren Job. Sie haben keine innere Beteiligung an dem, was ist. Sie machen ihren Job. Und mehr sehen sie auch nicht, mehr erkennen sie nicht, mehr nehmen sie da nicht wahr bei dem, was sie tun. Sie erfüllen Befehle, verdienen damit ihr Geld und was sie wahrnehmen ist, dass sie aus diesem Ereignis sogar noch mehr für sich rausholen können. Das ist das, was sie wahrnehmen. Lesen wir nochmal Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile. Jedem Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgehend gewebt. Damit sind sie beschäftigt. Ich habe das mal so überschrieben, möchte das jetzt kurz erklären, was ich damit meine. Der erste Gedanke ist, Unwissenheit vernebelt die Wahrnehmung. Unwissenheit. Die Römer waren unwissend. Das war für sie eine Kreuzung wie tausend andere. Unwissenheit. Manche haben heutzutage Kreuzungen um den Hals hängen. Der Redende eingeschlossen. Das habe ich seit 30 Jahren. 40 Jahren mittlerweile. Aber viele haben es nur noch als Schmuck. Sie wissen nichts mehr darüber. Dann stehen noch Kreuze an den Straßen, an denen jeder vorbeifährt oder vorbeiläuft, auf Wanderwegen. Keiner weiß mehr genau den Grund. Es gibt Gipfelkreuze, unter denen jeder seine Imbisspause nach der Bergtour macht. Wir sind Unwissende. Und unter dem Kreuz vor 2000 Jahren, in dem wurde gewürfelt. Wir sind Unwissende. Sie haben gar nichts verstanden, was da passiert. Wer unwissend ist, der zockt lieber. Der nimmt nicht wahr, was neben einem passiert. Sie nahmen, die Römer nahmen nicht wahr, um was es hier wirklich geht. Sie nahmen was anderes. Was nahmen sie? Kleider. Sie waren mit sich und mit dieser Welt beschäftigt. Materielles, Profit lenkt ihren Blick weg vom Geschehen am Kreuz. Ihre Wahrnehmung gilt sozusagen dem Spiel des Lebens. Jetzt kannst du dafür für das Würfeln einsetzen, was du magst, was auf dieser Ebene von Bedeutung ist. Das ist ihr Fokus. Den Job machen und so viel wie möglich Profit daraus holen. Nun war es so, Soldaten waren ja immer bei der Kreuzigung dabei, sie mussten das Ganze irgendwie umsetzen und die Kleidung eines zum Tode Verurteilten fiel tatsächlich jeweils den diensthabenden Soldaten zu. Das war keine Ausnahme, das war normal. Und jetzt sieht es so aus, dass es bei Jesus wahrscheinlich 5 Kleidungsstücke gab. Es gab eine Kopfbedeckung, Sandalen, einen Rock, einen Gürtel, und das Unterkleid. Und die ersten 4 Stücke haben sie so untereinander irgendwie verteilt. Also die Aufteilung der Kleidung liegt nahe, dass es 4 diensthabende Soldaten waren. Aber dann gab es dieses 5. Kleidungsstück. Da hatten sie einen Blick für die Werte dieser Welt. Das wertvolle Unterkleid, das wollten sie nicht zerreißen. Es war durchgehend gewebt. Ich hätte das nicht mal erkannt, aber die kannten sich aus. Stoff. Jetzt wissen wir nicht genau, woher Jesus dieses wertvolle Untergewand hatte. Ich möchte euch 2 Möglichkeiten nennen. Die einen sagen, also es ist mal nicht das Gewand, was ihnen die Römer bei der Folterung überlegt haben. Es war ein normaler Militärmantel, der war auch nichts wert. Möglich wäre, dass er den von Frauen bekommen hat. Lukas 8 berichtet von Frauen, die Jesus finanziell unterstützt haben. Und ihm vielleicht diesen Mantel auch gegeben haben. Oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, es könnte dieses Prachtgewand sein oder dieses glänzende Gewand, wovon Lukas berichtet in Kapitel 23, das er von Herodes bekommen hat. Könnt ihr euch erinnern? Lukas 23, 11, wir haben das kurz gelesen. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Wir wissen es nicht genau, aber es könnte dieses Gewand sein. Vielleicht war es ein Stück aus der Garderobe des Herodes, auf das er gut verzichten konnte. Das hatte Jesus an. Und um das geht's hier. Auf jeden Fall kennen sich die Soldaten mit Qualitätskleidung aus. Sie sagen Folgendes. Da sprachen sie zueinander, lasst uns dies nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Kennt ihr das Prinzip? Haben wollen. Haben wollen. Prinzip der Welt. Tun wollen, haben wollen, sein wollen. Das nehmen sie wahr. Sie nehmen wahr, hier ist Qualität. Das hat Mehrwert. Wenn wir es zerteilen, würden wir den Wert zerstören. Wir sollten das nicht zerreißen, sondern wir sollten darum würfeln. Spielen. Und ich weiß nicht, ist das nicht interessant, hier wieder die Wahrnehmung derer zu sehen, die hier am Würfeln sind, indem sie sagen, lasst uns dieses Gewand nicht zerreißen, zeigen sie, dass es ihnen um das schöne Kleidungsstück leid tat, was sie da vor sich haben. Sie wollten den Stoff nicht zerstören, aber einige Minuten vorher hatten sie ohne Skrupel den Messias ans Kreuz genagelt und zerstört. Unterschiedliche Wahrnehmungen, je nachdem, was wichtig ist. Sie wollten die Chance wahrnehmen, Werte anzuhäufen. Sie sind Unwissende, die nicht wahrnehmen, was gerade durch sie passiert. Sie bleiben beim Spiel des Lebens, um haben wollen, sein wollen, tun wollen. Bin ich froh, dass uns das nicht passieren kann, während wir übers Kreuz reden. Ironie. Und jetzt lesen wir einen Hinweis, den nur Johannes uns an dieser Stelle weitergibt. Er sagt, warum taten sie das? Damit die Schrift erfüllt würde. Die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Was konnten sie nicht wahrnehmen, weil sie es einfach nicht wussten? Gottes Weitsicht, alles im Blick, alles unter Kontrolle. Das sehen wir durchs ganze Evangelium. Hier passiert nichts einfach nur so. Sie erfüllen biblische Prophetie. Als diese vier römischen Soldaten die Gewänder des Herrn unter sich in vier Teile aufteilten, bekräftigten sie dieses prophetische Wort aus Psalm 22. Da kommt es her. Da wird prophetisch über den Messias gesprochen. Und dann heißt es, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Und auf diese Weise, was wir hier gelesen haben, erfüllten die römischen Soldaten unwissend das, was vorausgesehen wurde. Alle vier Evangelisten, also Matthäus, Markus und Lukas, haben dieses Geschehen der Teilung der Kleider überliefert, aber nur Johannes weist dabei auf die Erfüllung von Psalm 22 hin. Die Synoptiker geben den Hinweis nicht. Und Johannes sagt dann nochmal explizit im Vers 24 am Ende, die Soldaten nun haben dies getan. Sie haben das erfüllt, was da gesagt wurde. Sie, die vier. Beachten wir mal, dass beide Teile hier in Erfüllung gegangen sind. Erstens, sie teilen meine Kleider. Also sie haben diese vier Kleider verteilt und sie warfen das Los über mein Gewand. Bei der ersten Spielrunde verteilen sie die Teile unter sich auf und in der zweiten werfen sie das Los, wer das ganze Unterkleid behalten kann. Das war unterm Kreuz. Das war das, was sie wahrgenommen haben. Das war das, was sie interessiert hat. Mehr nicht, es war ihr Job. Wie tausend andere auch. Und im Hintergrund über ihnen stirbt der Messias. Das heißt, das, was sie tun, wurde von Gott bereits viele Jahrhunderte vorher festgehalten in seinem Wort. Und dennoch sind sie dabei zu würfeln, zu zocken und zu spielen und ignorieren das Geschehen hinter sich. Sie nehmen es nicht wahr, was hier erfüllt wird. Und wir hören von Lukas in seinem Evangelium, dass auch die römischen Soldaten nicht nur spielten. Was haben sie auch gemacht? Sie haben auch gelästert. Entweder vorher oder während sie gewürfelt haben oder danach. Sie waren auch dabei. Also sind hier auf diesem Hügel die Juden als auch Heiden schuldig, den Messias am Kreuz verspottet zu haben. Und sie haben nicht wahrgenommen, was da passiert. Und dennoch sieht es so aus, als ob Jesus einen Unterschied macht zwischen den Römern und den Juden. Ich möchte das kurz skizzieren. Das war für mich auch nochmal neu hier zu sehen. Jesus macht einen Unterschied zwischen diesen Römern, die es nicht wussten, und zu den Juden. Er macht einen Unterschied zwischen Unwissenden und denen, die es hätten wissen, wahrnehmen können, seinem Volk. Diese römischen Soldaten eröffneten hier unter dem Kreuz ihre privaten Brot und Spiele, während über ihnen der Messias stirbt. Sie sehen es aber nicht, sie nehmen es nicht wahr und sie können es nicht wahrnehmen. Sie sind Unwissende. Warum? Sie hatten nicht die Offenbarung wie die Juden. Sie hatten nicht diese Verantwortung. Und was tut Jesus am Kreuz? Wir haben 7 überlieferte Worte von Jesus am Kreuz. Wisst ihr, was das erste Wort am Kreuz des Messias war? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Lukas schreibt dann weiter, sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen Lose darüber. Das war das erste Wort Jesu am Kreuz. Darf ich euch fragen, wem gilt dieses Wort? Für sie, die nicht wissen, die nicht wahrnehmen konnten, betet Jesus. Für diese Römer, für die, die es nicht wissen. Jesus betet hier für diejenigen, die ihn kreuzigen und ihn nicht durch die Schriften des Alten Testaments es hätten wissen können. Er betet für diese Römer. Dieses Gebet war begrenzt auf diejenigen, die es in Unwissenheit taten. Also nicht eingeschlossen waren Leute wie Kaiphas, Hannas, Pilatus, Antipas, andere jüdische Führer, die sehr genau wussten, was sie taten. Jesus sagt an einer Stelle, ihr habt nicht gewollt. Da spricht er zu Juden. Dieses Gebet gilt für die, die es nicht besser wussten, die in Unwissenheit das gemacht haben. Es schloss die römischen Soldaten, diese Zocker mit ein, die die Kreuzigung durchführten, und dann auch andere Beteiligte, die unwissend waren und deren Wahrnehmung deshalb vernebelt war. Könnt ihr das verstehen vom Zusammenhang her? Lasst uns im Kontext bleiben. Für wen betet er denn hier? Und nun wendet Johannes unseren Blick auf eine andere Gruppe von Menschen. Wir sehen, wie Jesus selbst noch am Kreuz für diese andere Gruppe da ist, wie er vermittelt, wie er sich kümmert. Er wendet sich zu denen, die gerade nichts mehr verstehen, die völlig irritiert sind, die bestimmt weinen, während die anderen würfeln. Ich möchte euch den Text nochmal lesen, Verse 25 bis 27. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Wir haben das erste Wort von Jesus am Kreuz gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite Wort des Messias am Kreuz galt einem der Mitgekreuzigsten, der zuerst auch über den Messias gelästert hat, aber dann seine Meinung innerhalb der ersten drei Stunden geändert hatte. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit dem Paradies sein. Das war das zweite Wort am Kreuz. Und hier nun berichtet Johannes uns ein drittes Wort, das der Messias am Kreuz sprach, und zwar zu denen, die ihm bis auf diesen Hügel nachgefolgt sind. Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Und das ist für uns, glaube ich, nochmal wertvoll auch zu sehen. Zweiter Gedanke, der Gekreuzigte nimmt seinen Nachfolger wahr, selbst im Leid. Er sieht, was bei seinen Leuten passiert. Diese zweite Gruppe nimmt das Geschehen am Kreuz anders wahr. Wir bekommen wenig Einblick, was sie genau gedacht haben, aber wir können uns doch ein wenig hineinversetzen, was dieses Bild auf diesem Hügel bei ihnen ausgelöst hat. Bei denen, die ihm nachgefolgt sind, die ihn kennengelernt haben, die seine Herrlichkeit gesehen haben. Das ist ein krasser Kontrast zu der Grausamkeit und Gleichgültigkeit der Römer. Eine Gruppe von vier Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, beobachten die gleiche Szene. Die gleiche Szene. Aber sie sind bekümmert über diese Vorgänge am Kreuz. Also es waren nicht nur Soldaten dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, nicht nur die jüdischen Leiter und Menschen, die da vorbeikamen, sondern auch einige andere Menschen, die diesen Jesus verehrt haben, die auf diesen Hügel mitgegangen sind, nicht auf den anderen. Wer genau war das? Einige Ausleger meinen, es sind hier nur drei Frauen erwähnt. Ich denke, es sind vier in Vers 25 Frauen, die bei der Kreuzigung dabei waren. Die NGÜ übersetzt Vers 25 so, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter, ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Vier Frauen. Wen sehen wir bei dem Kreuz? Die Mutter von Jesus, Maria? Die Schwester seiner Mutter, das ist wahrscheinlich Salome, die Mutter von Jakobus und Johannes? Maria, die Frau des Kleopas, das ist interessant, wahrscheinlich ist es der, der Lukas, einer von denjenigen, die auf dem Emmausweg mit Jesus dann ging, als Jesus auferstanden war. Und hier ist Maria Magdalena. Maria, die aus Magdala kam, wo Jesus sie befreit hat von Dämonen. Die stehen mit am Kreuz. Und im Bericht von Johannes stehen sie nahe beim Kreuz. So steht es doch hier. Bei dem Kreuz standen aber. In Markus 15,40 kriegen wir noch eine Erweiterung. Dann heißt es aber auch, dass sie von Ferne zuschauten. Sie gingen dann weiter. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, unter denen auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses und Salome, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Sehr frauenlastig, oder? Sie standen zunächst vor dem Kreuz, nah am Kreuz, unter dem Kreuz. Und es sieht so aus, dass sie irgendwann die Nähe des Kreuzes dann verlassen haben, bevor Jesus gestorben ist. Vielleicht nach den Worten hier, nachdem Johannes dann die Mutter von Jesus zu sich genommen habe. Die Mutter von Jesus verlässt mit den anderen dann diesen Ort des Geschehens. Vielleicht haben sie es nicht mehr ausgehalten. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall gehen sie nach einer gewissen Zeit weg und treffen sich mit den anderen Frauen, die aus der Ferne die ganze Zeit zugeschaut haben. Aber ich möchte es nochmal hier festhalten. Liebe Männer, die teilnahmsvolle Treue dieser Frauen steht im scharfen Kontrast zu dem Rumgeeier der Männer. Mit Ausnahme von Johannes sind sie alle weggelaufen. Alle weggelaufen. Kann uns nicht passieren. Seid euch nicht so sicher. Es gibt Gründe, warum Gott Gemeinde will. Wir brauchen uns. Es sind nicht so die Strong Mans. Es war für diese Frauen sicherlich nicht einfach dabei zu sein, aber für eine dieser Frauen war dieses Dabeisein, dieses nahe bei dem Kreuz stehen besonders schwer. Ihr wisst wer, oder? Maria, die Mutter von Jesus. Einige Mütter sind jetzt unter uns, werden immer mehr. Die verstehen das wahrscheinlich noch besser. Da war Weinen, da war Trauer, da war Schmerz, so nah am Sohn dran zu sein, der gerade auf diese Art und Weise stirbt und die anderen würfeln. Für Maria, die Mutter von Jesus, war es schwer. Was passiert aber noch? Sie hörte vor drei Jahren bevor das Kreuz war, eine Prophezeiung auf dem anderen Hügel. Da war sie, wahrscheinlich Josef und Jesus, auf dem Tempelberg. Und da begegnet ihr ein Simeon. Hören wir immer nur zu Weihnachten die Geschichte, aber ich lese sie heute. Lukas berichtet das, was da passiert. Lukas schreibt in Lukas 2, Verse 25 weiter. Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, lässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht der Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was er über ihn geredet hatte. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria. Und jetzt kommt das, was er hier vorausschauend sagt. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Wo hat sich das erfüllt? Was wir gerade gelesen haben. Wenn Maria diese Worte 3 Jahre im Herzen bewegt haben sollte. 30 Jahre. Danke, Andi. Du bist ein Mitdenker. Freue mich, dass du hier sitzt. Überlegt mal. Aber auch deiner Seele wird ein Schwert durchdringen. Und wer sieht diesen Komma hier am Kreuz? Der Gekreuzigte selbst. Sogar während er am Kreuz ist, als Mittler des neuen Bundes, kümmert er sich um die Situation bei seinem Volk, bei seiner Mutter und den anderen. Unter Schmerzen kümmert er sich. So hat sich bei den ersten Worten auch so gezeigt. Er sieht auch andere. Vater, vergib ihnen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Weib, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Was ist das für ein Messias? Er nimmt wahr, was seine Nachfolger betrifft, was sie bewegt, wo sie im Glauben kämpfen. Frau, siehe dein Sohn. Siehe deine Mutter. Jesus sieht sie, sie stehen hier noch nah am Kreuz. Sie zeigen, dass sie diejenigen waren, die ihn lieben. Die das Würfeln der anderen gar nicht verstanden haben. Und sie sind es, die Jesus weiter kennenlernen, seine Zuneigung erleben, sein Kümmern, die, die am Kreuz sind. Die, die treu zu ihm stehen im Kreuz, mitten in seinem Leiden, um die kümmert er sich. Johannes spricht von sich als den Jünger, den Jesus liebte. Warum hat er das geschrieben? Wir haben das schon mal angedeutet. Wahrscheinlich, er nennt sich ja nicht mit Namen, sondern wahrscheinlich ist das für ihn eine Tatsache gewesen, die ihm so viel bedeutet hat, dass er sich beschreibt in seinem Buch, der Jünger, den Jesus liebte. Nun, was hat Jesus veranlasst, sich so am Kreuz um seine Mütter zu kümmern? Jesus übernahm die Verantwortung als Erstgeborener. Das war so damals in jüdischen Familien, als ältester Sohn der Familie. Aber er legt die Verantwortung nicht auf seine leiblichen Brüder. Die wären ja als nächstes dran gewesen, leiblich gesehen. Warum? Wir haben sie in Johannes 7 kennengelernt. Sie waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Glauben. Sie waren nicht in der Nachfolge. Sie waren nicht d'accord mit Jesus. Und wahrscheinlich waren sie auch auf diesem Hügel hier nicht dabei. Vielleicht waren sie auf dem anderen Hügel oder sie waren zu Hause. Deswegen übergibt er die Verantwortung dem Jünger, der auch in dem Kreuz steht, Johannes. Siehe deine Mutter, sagt er ihm. Was er damit sagen wollte, ist deutlich. Johannes wurde die Verantwortung für Maria übertragen. Verantwortung. Wisst ihr, an was ich da erinnert wurde? An die 4 Vs in unserer Gemeinde. Ich muss euch einfach sagen, was mir in den Vorbereitungen so kommt. Gemeinde lebt verbindlich zusammen, hat Vertrauen, übernimmt Verantwortung und erlebt Veränderung. Hier sehen wir einen Teil. Jesus sagt nicht, dass seine Brüder das jetzt übernehmen für seine Mutter, sondern er überträgt es jemand, der ihm nachfolgt. Jesus erfüllte hier am Kreuz noch das mosaische Gesetz, dieses Kümmern. Er hatte die Verantwortung für seine Eltern. Und weil er die Erde verlassen wird, hat er diese Aufgabe jetzt übergeben an Johannes. Und das heißt dann hier so, am Ende von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Johannes kümmerte sich. Jetzt waren wir die letzten Male und auch heute Morgen sehr nah am Kreuz. Und ich möchte mit euch diese Szene nicht verlassen, ohne mit einer Frage aufzuhören, die uns nochmal mit unserer Verantwortung konfrontiert. Paulus schreibt später auch vom Kreuz und in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt er Folgendes. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ein paar Gedanken dazu. Das Wort vom Kreuz, nicht das Gefühl vom Kreuz, nicht die Atmosphäre des Kreuzes, nicht die Sentimentalität am Kreuz. Der Heilige Geist gibt uns Kraft durch das Wort vom Kreuz. Das ist wichtig. Und das Wort hat er hier festgehalten. Es geht in der Schrift um das Wort vom Kreuz. Und der Heilige Geist lebt in uns, um was zu tun? Nicht um uns bessere Gefühle zu geben, sondern um uns dieses Wort auszulegen, zu erklären. Das korrespondiert, das äußere geschriebene Wort und der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist lebt in uns, um uns dieses Wort nahe zu bringen und um uns dadurch Kraft zu geben. Deswegen, was Sarah vorhin vorgelesen hat. Lasst uns hinausgehen an das Kreuz und mit ihm auch die Leiden sehen. Und bis heute tut er das besonders in seiner Gemeinde. Letzte Woche ein Zitat gelesen von Kevin DeYoung. Der Teufel wartet darauf, dass Christen entscheiden, dass sie die Versammlung nicht mehr brauchen. Der Teufel wartet darauf, dass Christen entscheiden, dass sie die Versammlung nicht mehr brauchen. Darf ich mit der Frage aufhören, was nimmt die Gemeinde vor dem Kreuz wahr? Das eigentliche Geschehen ist ja 2000 Jahre zurück. Aber das Wort vom Kreuz ist durch die Jahrtausende hindurch gepredigt worden. Heute schon wieder. Jeden Sonntag kommen wir hier in diese Halle. Und es gibt einen Grund, warum wir dieses Kreuz hier vorne haben. Ihr seht da drauf. Zunächst, damit ihr es erstmal visuell oder wir es visuell wahrnehmen. Da war ein Hügel. Da stand dieses Kreuz. Jeder von uns sitzt vor diesem Kreuz mindestens einmal in der Woche am Gottesdienst. Ihr seht es immer wieder und zwischendurch. Und wenn wir singen, werft ihr mal einen Blick darauf. Aber die Frage ist, sind wir gemeinsam vor dem Kreuz und nehmen dasselbe wahr? Was nehmen wir wahr? Wie sind wir vor dem Kreuz als Gemeinde? Damals waren die römischen Spieler dort, die zockten, es waren persönlich Betroffene dort, die auf Jesus hörten. Es waren alle, war alles vertreten. Wie sind wir hier? Wie nehmen wir also wahr, wenn wir zum Gottesdienst kommen? Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, aber meinen wir, dass Christen in ihrer Wahrnehmung immer das Richtige wahrnehmen, dass wir immer dran sind? Ich bin das nicht. Ich bin es nicht. Ich bin dankbar für so einen Andi, der hier hin und wieder mal einen Tritt gibt, mich erinnert, mich mit Themen konfrontiert. Oder Leute aus meinem Hauskreis. Oder wenn wir so reden. Werner, ich kann jetzt sagen, muss jetzt aufhören mit Namen, sonst muss ich alle durchzählen. Das ist Gemeinde. Wir brauchen uns. Und das Kreuz verbindet uns. Dass wir das immer wieder wahrnehmen, um was es geht. Es geht nicht um die Halle, es geht nicht, was wir uns wohlfühlen, um was wir alles haben oder nicht haben. Das Wort vom Kreuz. Seine Kraft denen, die glauben. Leute, könnte es uns nie passieren, dass wir zwar hierher kommen, dass einige vor diesem Kreuz stehen und sitzen und dennoch es gar nicht mehr sehen, wahrnehmen, was es bedeutet? Steht halt da. Ist uns die Versammlung deshalb wichtig? Kommen wir zusammen, weil wir wissen, dass hier unsere Kraft liegt, im Wort vom Kreuz. Oder haben wir entschieden, dass wir die Versammlung nicht mehr brauchen und wir deshalb auch gut uns zu Hause oder in der Natur oder aber auf YouTube bedienen können? Das war nicht der Plan. Und wenn wir hierher kommen, kommen wir noch mit der Erwartung, dass Gott uns durch den Blick und das Hören vom Wort vom Kreuz uns Kraft gibt. Seid ihr auch oft kraftlos? Mir geht oft die Puste aus. Ich bekenne euch das. Ich komme durch. Aber mich ermutigt das mit euch zusammen, hier sind meine Glaubensgeschwister. Wir haben gemeinsam das erlebt, dass einer vom Kreuz her sich um uns kümmert. Wir sollten in dieser Zeit, wo wir auch hier sind, nicht spielen, würfeln, uns ablenken lassen. Der Schreiber des Hebräerbriefs war da mutiger, als wir das heute oft sind. Wir wollen ja keinem mehr auf den Schlips treten. Der Hebräerbriefschreiber sagt, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet. Indem ihr in euren eigenen Seelen ermattet. Es ist heute einfach eine Erinnerung, dass das Kreuz das Zentrum unseres persönlichen, aber auch gemeindlichen Lebens ist. Und dass wir dem Raum geben. Immer mehr. Am Kreuz entscheidet sich, wohin wir blicken. Und je nachdem, wer wohin blickt, dementsprechend nehmen wir wahr. Das haben wir heute gelesen am Kreuz. So schließe ich nochmal mit diesem Wahrnehmen und versuche diese drei Punkte nochmal auf uns zu übertragen, zu konkretisieren. Wahrnehmen als Gemeinde. Was heißt das? Dass wir etwas mit unserem geistlichen Sinn bemerken, dass Gott unser inneres Auge für seine Wirklichkeit öffnet. Ist das ein Gebet für heute Morgen hier? Kommen wir so hin, Gott, öffne mir die Augen. Ich habe noch längst nicht alles gesehen von dir. Und dass wir ihn und seine Herrlichkeit wahrnehmen. Das ist das Erste, mit den Sinnen, mit unserem geistlichen Sinn etwas bemerken. Das Zweite, dass wir ihn wirklich zur Kenntnis nehmen, also ihn. Es geht nicht zuerst um uns oder um das Äußere, die Halle oder den Smalltalk. Gemeinde nimmt diesen Christus wahr, der uns wahrnimmt, wie seine Nachfolger damals am Kreuz. Und dass wir dann auch das Dritte wahrnehmen im Sinne von etwas Gebrauch machen. Was? Die Chance wahrnehmen, die Gelegenheit wahrnehmen, in seiner Kraft, aus der Kraft des Kreuzes heraus zu leben, auch im Alltag. Ermutigen wir uns als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, helfen wir uns, hier zusammenzukommen und das wahrzunehmen, was es wirklich geht. Und nicht mit Nebensächlichkeiten, mit Würfeln und was weiß ich, umzugehen, sondern dass wir zusammen Kraft bekommen aus diesem Wort, das Christus uns gegeben hat. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz dich dennoch gekümmert hast. Du hast für die Soldaten gebetet. die unwissend waren. Du hast für den Verbrecher am Kreuz gebetet. Du warst für ihn da und für deine Nachfolger. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, um uns zu begegnen. Hilf uns zu erkennen, wer du bist, dass wir dich um mehr wahrnehmen und aus deiner Kraft heraus leben. Amen.